Der Ideenstreit um einen harten oder einen weichen Brexit ist jetzt auch zu einem veritablen Machtkampf geworden. Die Hardliner Boris Johnson und David Davis setzten Theresa May mit ihren Rücktritten unter Druck. Die ist gezwungen, sich gesprächsbereit zu zeigen gegenüber ihrer zerrissenen Partei, gegenüber der EU, auch gegenüber den nordirischen Unionisten, die ihre Regierung stützen. Und die natürlich die Frage nach der künftigen Grenze der EU beschäftigt, die zwischen Irland und Nordirland verlaufen würde. Wegen der Grenzfrage ist May nun heute auch in Nordirland. Was die britische Premierministerin dort und in Brüssel erreichen kann und wie fest sie im Sattel sitzt, Fragen für Daniela Schwarzer. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Frau Schwarzer, kann May den Rücktritt der Hardliner Boris Johnson und David Davis eigentlich politisch überleben? Geht die Strategie von Johnson und Co., also der Rücktritt als Waffe eingesetzt, vielleicht nur ins Leere?
Im Moment sieht es so aus, als könne sie es politisch überleben, aber natürlich ist die Situation innerhalb der Tory-Partei seit der Veröffentlichung ihres Brexit-Plans vor einer Woche und dann seit der doch sehr harten Reaktion der beiden Kabinettsmitglieder ist die Situation in der Tory-Partei einfach sehr verschärft. Und es gibt sehr, sehr laute Stimmen, die sagen, dass sie das Interesse Großbritanniens veräußert, dass sie es nicht schaffen wird, einen Deal herbeizuführen, der britischen Interessen dient. Das heißt, sie wird weiterhin unter sehr starkem innenpolitischen Druck stehen.
Sie hat jetzt einen Plan vorgelegt, der relativ kompliziert klingt. Hat sie denn für diesen Plan eine Mehrheit? Kann man das absehen?
Im Moment sieht es so aus, als könne sie sie kriegen, aber interessanterweise eben nicht mehr nur aus ihrem eigenen politischen Lager, das zerklüftet ist. Es gibt einige Labour-Abgeordnete, die gesagt haben, dass sie diese Art von Plan unterstützen würden. Und am Ende wird sie jetzt weiterhin in den Verhandlungen mit der Europäischen Union immer ganz stark den Blick auch nach innen richten müssen, weil diese Mehrheit muss wirklich von ihr selbst erarbeitet werden. Und das wird nicht einfach in einer Situation, wo die Europäische Union im Grunde sehr skeptisch auch auf diesen Vorschlag von Frau May blickt.
Wird sich denn Labour dafür hergeben, mit May zusammen sozusagen, diese Mehrheit für ihren Plan zustande zu bekommen? Weil durchaus viele Labour-Wähler haben ja auch pro Brexit gestimmt.
In der Tat ist die Labour-Partei und die Labour-Wählerschaft selbst auch zerstritten über die Frage, ob jetzt ein Brexit für Großbritannien das Richtige ist oder nicht. Innerhalb der Labour-Partei und der Wählerschaft kamen ganz andere Themen auf in der Frage, was denn Großbritannien aus einem Brexit gewinnen kann. Das ist ja eine linke Partei, die im Moment auch einen sehr weit links stehenden Parteichef hat. Das heißt also, da wird auch sehr viel Spannung aufgebaut werden. Aber es ist eben im Moment ganz deutlich, dass die Brexit-Frage alle politischen Lager in Großbritannien teilt und es am Ende vielleicht tatsächlich zu einer Situation kommt, und die wird Theresa May brauchen, wo nicht Tories gegen Labour stehen, wie es traditionell der Fall ist im britischen System, sehr klar bipolar aufgestellt, sondern dass sich eben über Parteigrenzen hinweg Gruppen bilden und sich dann in der entscheidenden Abstimmung eben für oder gegen Brexit stellen.
Jetzt im Laufe der Verhandlungen könnte es da auch eine Dynamik geben, dass May vielleicht sogar mehr durch das proeuropäische Lager bei den Tories unter Druck gesetzt wird. Das hat sich ja in der letzten Woche auch schon so ein bisschen angedeutet, dass sie da nur knapp eine Abstimmung eigentlich überlebt hat. Also ist das vielleicht auch sozusagen im Windschatten dieses Kampfes mit Boris Johnson die gefährlichere Seite im Moment?
Die Pro-Seite in der Tory-Partei ist lauter geworden, aber sie ist natürlich nicht unrealistisch. Es wird viel auch also in Deutschland und in anderen EU-Staaten darüber spekuliert, ob es am Ende einen Exit from Brexit geben kann. Das sehe ich im Moment als keine politische Option, weder für May noch für eine mögliche oder einen möglichen Nachfolger in ihrem Amt. Aber in der Tat, es gibt Tory-Abgeordnete, die einfach jetzt sehr viel klarer formulieren, was denn die Kosten des Brexit für Großbritannien sind. Es kommen immer mehr Beispiele auf, wie Unternehmen sich jetzt doch entscheiden, Großbritannien zu verlassen, Produktion wegzuverlagern. Es zeigt sich, wie aussichtslos die Idee der Briten ist, dass man zum Beispiel die engen Handelsbeziehungen durch neue Abkommen mit anderen Akteuren, unter anderem auch mit Donald Trump, einfach ersetzen könnte. Das heißt, es ist eine Desillusionierung in Großbritannien eingetreten und zum ersten Mal seit der Entscheidung, die EU zu verlassen, werden auch in Großbritannien die Wirtschaftsprognosen wirklich schlechter. Und damit gewinnen diejenigen, die von Anfang an gesagt haben, dass diese Entscheidung im Grunde für das Land ein sehr, sehr großes Risiko ist, gewinnen auch mehr Gewicht in der Debatte.
Theresa May ist ja heute mit ihrer Nordirland-Ministerin in Nordirland und möchte eben dadurch demonstrieren, dass sie künftige Kontrollen an der Grenze Nordirland und Irland, also nach einem Brexit eben die Grenze zwischen EU und Nicht-EU, verhindern will. Was ist denn das besonders Delikate an diesem Besuch?
für Nordirland steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Zum einen die Frage, wie ist Nordirland künftig an die Republik Irland angebunden? Denn rein von der Geografie her reden wir hier über eine kleine Ecke auf einer Insel und die Grenze ist heute kaum sichtbar an vielen Stellen. Das ist wie ein Land eigentlich, wenn man den kleinen Grenzverkehr sich anguckt, wenn man sich den Handel von Waren und Dienstleistungen über diese grüne Grenze hinweg betrachtet. Und die Gefahr, die in Nordirland eben gesehen wird, ist, dass es zu einem Hard Brexit oder vielleicht sogar zu einem No-Deal-Szenario kommt und von heute auf morgen dort Grenzen hochgehen müssen, ganz einfach, weil möglicherweise sich Theresa May mit der Europäischen Union eben nicht so einigt, dass es einen freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen über die Grenze geben kann. Das andere, was natürlich auf dem Spiel steht, und das ist das viel größere politische Risiko, ist die Stabilität in Nordirland, der Friedensprozess, der dort auch unter Einwirkung von europäischen Politikern und auch durch die Einbindung in die Europäische Union einen jahrzehntelangen brutalen Konflikt beigelegt hat. Und die Angst besteht tatsächlich, dass wenn es zu einer neuen Grenzziehung kommt in Irland und letztendlich Nordirland in eine ja aus eigener Sicht isolierte Situation kommen kann, dass dort die politische Stabilität sehr, sehr leidet und es wieder zu letztendlich zu einer Eruption des Konflikts kommen kann.
Schauen wir jetzt mal die Perspektive der EU an. Wir hatten kurz den Plan von Frau May angesprochen, der ausgesprochen kompliziert klingt. Sie möchte da nicht nur eine Freihandelszone mit der EU, sondern auch ein Zollabkommen, das im Grunde zumindest eine Marktfreiheit, nämlich den freien Warenverkehr, erhält. Das würde aber auch bedeuten gleichzeitig, dass natürlich der Europäische Gerichtshof wieder eine Rolle spielt und sozusagen auch Jurisdiktion über Großbritannien hat. Wie wird denn die Strategie der EU wohl jetzt aussehen? Da trifft sich heute ja auch der Ministerrat.
Ja, die ersten politischen Signale aus Brüssel und aus den Hauptstädten sind eher skeptisch dem Plan von Theresa May gegenüber. Und der Knackpunkt ist, dass aus europäischer Sicht die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes, also die freie Zirkulation von Waren, von Dienstleistungen, von Personen und von Kapital, eigentlich untrennbar sind. Und was Theresa May jetzt vorgeschlagen hat, ist ganz klar aus britischem Interesse heraus gedacht: Wir möchten weiter an eurem Markt für Güter teilnehmen und da möchten wir uns ganz frei mit euch letztendlich einen großen Marktplatz erhalten und wir wollen nach außen hin ja Zölle eintreiben, wie wir das machen müssen, aber wir werden die Freizügigkeit von Personen einschränken wollen, auch von Dienstleistungen und London als Finanzplatz soll einen eigenen Status haben, das heißt in diesem Fall nicht die Regeln der Europäischen Union weiterhin übernehmen. Und das ist aus europäischer Sicht ein Cherry-Picking-Szenario, also man sucht sich hier das Beste heraus und lässt den Rest zurück. Und da die EU immer diese vier Grundfreiheiten als Teil eines Gesamtprojektes gesehen hat, wird da erstmal sehr viel Skepsis sein. Wir können uns auch noch mal daran erinnern, bevor Großbritannien sich entschieden hat, die Europäische Union tatsächlich zu verlassen, gab es ja auch Verhandlungen, ob Großbritannien nicht einen anderen Status haben könnte. Und da ging es auch um die Frage, darf Großbritannien die freie Zirkulation von Personen nach Großbritannien einschränken? Und auch da hat die Europäische Union gesagt, nein, es darf gewisse Kontrollen geben, aber diese Grundfreiheit ist Teil der Gesamtunion und das wird sicherlich auch weiterhin die Position bleiben.
Sagt Daniela Schwarzer. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Frau Schwarzer, besten Dank für das Gespräch heute Morgen.
Ich danke Ihnen.